Willkommen zu meinem Vortrag Universelles Offsite Backup mit iSCSI. Worum geht's heute? Heute geht's erstmal darum, einmal kurz einzuführen, warum machen wir überhaupt Backup? Okay, Offsite Backup haben wir gerade schon gehört, 3-2-1-Regel, da gucken wir auch gleich nochmal drauf. Dann die Schritte, die wir brauchen, um dieses iSCSI-Netzwerk einmal, also erstmal ein Netzwerk zu konfigurieren für iSCSI, dann VPN aufzusetzen, dann werden wir das iSCSI tatsächlich einrichten. Dann gucken wir uns einmal an, wie man so eine Festplatte verschlüsselt und formatiert und dann auch tatsächlich einmal kurz, wie man Backups machen kann und am Ende noch so ein paar verschiedene Sachen. Fangen wir ganz von vorne an. Was sind denn überhaupt Gründe für ein Backup? Gründe sind, wir haben irgendwelche wichtigen Daten und die wollen wir wiederherstellen können. Und warum sind die weg? Ja, könnte ich versehentlich gelöscht haben, könnte ein Hardware-Defekt sein. Ist der Laptop runtergefallen, was weiß ich, da die Hardware ist verloren gegangen, wurde geklaut, ein Krypto-Trojaner ist dahergekommen und hat es verschlüsselt, kann alles passieren und das sind alles Gründe für ein Backup. Und jetzt ist noch die Frage, was sind denn überhaupt wichtige Daten, was muss ich backuppen, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber gegebenenfalls eben nicht alles, alles was man relativ leicht wieder beschaffen kann, also wenn man jetzt sagt, oh, ich habe zu Hause eine CD-Sammlung eingelesen, ist zwar doof, wenn die weg ist und ich das wieder machen muss, aber wenn man das wiederherstellen kann, muss ich es nicht zwingend backuppen, also da kann man gegebenenfalls auch einfach ein bisschen was sparen. Wichtige Daten, also zum Beispiel Fotos, die man eben nicht nochmal woanders hat, Zeugnisse, Bescheinigungen, was ich mal aufgeschrieben habe und auch eben so Sachen wie Dokumente, in die viel Arbeit geflossen ist. Wenn ich jetzt eine Woche an irgendwas gearbeitet habe und das weg ist, ist es ärgerlich und da muss ich es normal machen. Dann das Offsite-Backup. Wir haben gerade schon gehört, die 3-2-1-Regel. Man soll 3 Kopien aller Daten haben, am besten auf 2 verschiedenen Medien, unterschiedlichen Medien und 1 davon an einem anderen Ort. Warum an einem anderen Ort? Naja, es kann ja alles gestohlen werden von meinem einen Ort, wo ich die anderen Backups habe. Haus kann abbrennen, es kann Blitzeinschlag geben, was vielleicht zum Abbrennen führt. Aber eben auch einfach durch Überspannung auf den Stromleitungen, dass da einfach mein Computer kaputt geht, samt Speichermedium. Das wäre ungünstig. Oder eben so Großschadenslagen wie jetzt im Ahrtal, eine Überflutung. Dann sind vielleicht einfach alle Daten auf einmal weg von schön, ich habe meinen Rechner und ich habe auch ein Backup daneben, aber leider ist beides kaputt. Deswegen machen wir ein Offsite-Backup. Ich habe das mal versucht, grafisch darzustellen. Das werden wir jetzt ein paar Mal sehen, so dieses Bild in der Art. Wir haben immer irgendwie eine Quelle, von wo jetzt die Daten kommen und irgendwo ein Offsite, wo die Daten hingehen sollen. Und bei der Quelle rede ich jetzt immer davon, wir haben irgendwie einen Client, da sind irgendwie die Daten und wir haben einen Server. Und an diesem Server, da wollen wir jetzt später auf die Festplatte oder meinetwegen auch die Festplatten, da kann man auch mehrere natürlich hinpacken, wollen wir jetzt hinbackuppen. Und der steht eben woanders. Die sind bestenfalls irgendwie verbunden mit dem Internet. Das heißt, auf beiden Seiten ist irgendwie ein Router, die verbinden sich da irgendwie über das ominöse Internet. Und was wir machen werden, ist, wir werden diesen Client direkt verbinden mit einem sogenannten Virtual Private Network von Client zu Server, damit wir da die Daten verschlüsselt zwischen den beiden hin und her transportieren können. Und dann kommt das iSCSI ins Spiel. Das sorgt dafür, dass wir die Festplatte, die eigentlich in dem Offsite-Bereich ist, virtuell, deswegen habe ich das jetzt da gestrichelt angedeutet, auf der Seite des Clients sehen. Und in dieser virtuellen Festplatte und dann eben in der echten Festplatte auf der rechten Seite, da haben wir dann verschlüsselt unser Backup liegen. Das ist das, was wir uns heute angucken wollen. Und da gehen wir gleich Schritt für Schritt durch, wie man das aufsetzen kann. Fangen wir aber erstmal einen Schritt vorher an, Wahl eines geeigneten Standorts. Wir haben gerade schon gehört, eine Großschadenslage könnte auftreten, was weiß ich, eine Überflutung. Und wenn jetzt mein Nachbar das Offsite-Backup hat, dann ist es zwar vielleicht vor Einbruch geschützt, wenn bei mir eingebrochen wird, aber wenn das auch überflutet, ist das Haus, ja, ist es auch weg. Das heißt, sollte ein bisschen weiter weg sein, vielleicht auch wegen Blitzeinschlag, wenn das in der Nähe ist, dann sollte es sicher und vertrauenswürdig sein. Ich meine, die Hardware kostet Geld und man sollte eben der Person, wo man das dann einlagert, sage ich mal, vertrauen können. Sollte trocken und kühl sein und zugänglich. Das heißt, wenn ich nicht drankomme, wenn ich es brauche, ist auch doof. Wenn jetzt mein Haus nicht mehr steht, dann möchte ich gerne an mein Backup kommen und da wäre es gut, wenn ich auch drankomme. In unserem Falle brauchen wir auch noch schnelles Internet, je nach Datenmengen. Schnell ist relativ, wäre auf jeden Fall dann von Vorteil. Als Beispiel dann jetzt eben bei Freunden oder Familie irgendwen finden, bei dem man sich das da vorstellen kann, das zu lagern. Dann ein zweiter Punkt, warum habe ich jetzt die ganze Zeit gesagt, irgendwie verschlüsseln. Warum verschlüsseln wir das Backup? Naja, einmal kann es natürlich auch sein, dass dort eingebrochen wird. Die Daten werden entwendet, also die Festplatte, und dann sind die Daten irgendwo. Muss ja nicht mal sein, dass der Einbrecher da sich irgendwie die Daten anguckt, aber der verkauft die bei eBay, die Festplatte, und dann sind die Daten irgendwo. Ist ungeil. Und man hat eben noch eine zusätzliche Sicherheitsschicht, wenn wir die Daten, auch wenn wir sie jetzt durch VPN übertragen wollen, sind sie nochmal verschlüsselt. Und zu guter Letzt, da wo auch immer ich das, diese Festplatte hintue, kann die Person glaubhaft abstreiten zu wissen, was auf dieser Festplatte denn drauf ist. Das heißt, die wissen es ja nicht, weil es ja verschlüsselt. Zumindest so die Theorie. Klar kann ich denen das theoretisch sagen, aber die können halt sagen, ja, nö, ist ja verschlüsselt. Ich weiß gar nicht, was da drauf ist, was der mir hier hingestellt hat. Deswegen verschlüsseln wir das Ganze. Einmal als Grundlage für den Server, was ich jetzt hier als Setup benutzt habe, ist ein Raspberry Pi 4 mit 4 GB RAM, ungefähr 60 Euro kostet das. Ich werde später auch noch eine Alternative sagen, was man noch machen kann. Voraussetzung ist, es ist dieses Raspberry Pi OS schon installiert. Wir gehen jetzt davon aus, das kann man nach einer relativ einfachen Anleitung machen. Da hat man jetzt auch schon eine Bash oder eben eine Shell. Wir haben Root-Zugang und so weiter. Das ist alles eingerichtet. Das ist sozusagen jetzt schon Voraussetzung. Was ich dann noch dazu gekauft habe, ist ja gut ein Gehäuse für das Ding. Ein Netzteil braucht man dann noch und eben eine Festplatte. Da kann man natürlich eine nehmen, die man schon hat. Der Raspberry Pi unterstützt USB mit bis zu 5 Gigabit pro Sekunde. Das heißt, wenn man eine schnellere externe Festplatte kauft, bringt das nicht unbedingt was. Genau, Beispiele jetzt für, ich sag mal, nass geeignete Festplatten, also Festplatten, die jetzt auch durchlaufen könnten, sind dann so die Seagate Iron Wolf Serie oder die Western Digital Reds. Da habe ich jetzt ungefähr mal die Preise aufgeschrieben, die es da gibt. Man kann natürlich auch irgendeine beliebige andere Festplatte nehmen und dann noch irgendwie ein USB-Festplattengehäuse gegebenenfalls dazu für 10 Euro. Und dann kann man das Ganze an den Raspberry Pi anschließen. Das ist jetzt die Grundlage für diesen Server. Das ist Schritt 1. Das ist jetzt die Hardware und jetzt kommt auch direkt der erste Schritt. Wir wollen das Netzwerk konfigurieren. Wir müssen ja jetzt irgendwie zu unserem Offsite hin telefonieren können. Und ich habe jetzt wieder dieses Bild hier unten mit den Routern schon mal. Das Problem ist, wir wollen ja von hier zum Offsite-Router irgendwie hier rein. Das Problem ist, diese Offsite hat irgendeine öffentliche IP. Nehmen wir mal an, das ist jetzt heute die 198.51.105. So, diese IP-Adresse, die kennen wir aber nicht. Da wollen wir aber trotzdem jetzt hin telefonieren. Das heißt, wir müssen die erstmal rausfinden. Heißt, dieses Offsite muss irgendwie uns mitteilen, wo es ist. Dazu brauchen wir einen Mittelsmann, einen DNS-Server. Zum Beispiel gibt es da frei verfügbare Services wie DynDNS. Da kann man sich einfach registrieren und dann überträgt sozusagen der Router eine Nachricht jeden Tag regelmäßig. Ich bin heute die und die IP-Adresse. Diese IP-Adresse ändert sich regelmäßig, vor allem nach Neuverbindung. Und entsprechend muss das ab und zu mal passieren, dass der Eintrag auf dem DNS-Server, der in der Mitte irgendwo im Internet steht, immer aktuell ist. Und genau, das müsste man einmal einrichten. Kann man in den meisten Routern relativ einfach machen, dass eben dass der DNS-Server immer weiß, wo wir sind. Und dann kann eben der Router an der Quelle fragen, nehmen wir an, wir haben jetzt hier irgendeine Domain bekommen, die ist jetzt hier offsite.example.com und der Router kann auf der Seite eben fragen, hey, welche IP hat denn der heute? Und dann bekommt er eine IP-Adresse zurückgemeldet. Das muss man nicht über DynDNS oder irgendeinen verfügbaren Service machen. Man kann sich das auch selber aufsetzen. Wer einen Server mit DNS-Server betreibt, schon im Internet, kann das selber aufsetzen. Zum Beispiel, indem dieser Raspberry Pi, den wir da haben, regelmäßig dort eine Nachricht hinschickt. Und dann weiß der Server, okay, die und die IP-Adresse und kann das dann updaten. Das ist dann so ein bisschen advanceder. Genau, wenn das eingerichtet ist und wir wissen, die Domain von unserer Gegenstelle, müssen wir eine Portfreigabe einrichten. Wir können zwar jetzt wissen, wie der andere Router heißt, aber wir können noch nicht in das Netzwerk rein telefonieren. Das heißt, in der Regel sind eben alle Verbindungen eingehend blockiert bei den meisten Routern, die man so typischerweise kennt für den Privatgebrauch. Das heißt, wir müssen irgendwie ein sogenanntes statisches Port Forwarding machen. Bei manchen Routern heißt es inverses IP Masquerading. Das ist ein bisschen unterschiedlich. und das müssen wir eben einrichten. Das heißt, wenn wir jetzt an der Stelle sind, wir wissen, der Domainname unten ist offsite.example.com, darüber finden wir die IP-Adresse raus, müssen wir jetzt noch diese Portfreigabe machen zu dem dahinterliegenden Server. Das heißt, wenn wir jetzt hier Client links und den Server rechts, der hat irgendeine interne IP-Adresse von eurem Heimnetzwerk, was weiß ich, 10.1.2.3 habe ich jetzt hier genommen, und wir müssen jetzt definieren, dass wenn hier eine Anfrage reinkommt, dass der Router sagt, okay, die leite ich auch intern an diesen Server weiter. Und wir nehmen jetzt einfach mal an, wir wollen eben diesen VPN-Server da gleich einrichten. Das heißt, wir haben hier, den nennen wir jetzt mal VPN-Port. Und zwar auf diesem Raspberry Pi ist der Port 12345. Den werden wir später einrichten für den VPN-Dienst. Und wir nehmen an, extern, also am Router außen, ist das 56789. Wir wollen jetzt, dass 56789 auf diesen internen Port 12345 von der IP-Adresse 10.1.2.3 weitergeleitet wird und legen dann entsprechend eine Regel an. In dem Router von dem Offsite-Bereich legen wir eben an, eine Regel 56789 mappt auf die IP-Adresse intern mit der Portnummer 12345. Und dann kann eben hier auf der linken Seite der Client eine VPN-Anfrage stellen an genau diesen Port von der IP-Adresse, nachdem er sich angeguckt hat, welche Domainnamen das hat. Also der hat quasi herausgefunden über diese Domain, welche IP der hat, und kann dann die Anfrage hierhin stellen. Der Router leitet das weiter an den internen Port 12345 von dem Server. Das sind die zwei Sachen, die man in den Netzwerkeinstellungen machen muss. Das heißt, bei dem man das hinstellt, das Ganze, diesen Hardwareaufbau, der muss auch sagen, okay, ich bin bereit, sowas bei mir im Router irgendwie einzurichten. Das waren jetzt sozusagen die vorbereitenden Schritte für VPN, und das gucken wir uns jetzt an. Und VPN machen wir mit WireGuard. WireGuard ist ein sehr einfacher VPN-Service, den man sehr easy einrichten kann. Und VPN steht hier nochmal, steht eben für Virtual Private Network oder virtuelles privates Netzwerk auf Deutsch, zwischen zwei Geräten. Und oder nicht nur unbedingt zwischen zwei, es können auch mehr sein. Und diese beiden Geräte haben dann in diesem VPN-Netzwerk noch eine eigene IP-Adresse in dem privaten Netzwerk. Auch das nochmal grafisch dargestellt. Das ist jetzt wieder das gleiche Setup wie vorher. Wir haben jetzt eben diese IP-Adressen von eben und jetzt haben wir eben dieses VPN. Das ist jetzt quasi noch so ein Tunnel, der vom Client zum Server führt. Das ist das VPN, und dann haben wir eben für dieses VPN noch eigene Adressen. Das heißt, der Client hat eine eigene VPN-Adresse. Das ist jetzt hier noch ein anderes Netzwerk. 192.168.0.2 hat der Client und 192.168.0.1 hat der Server. Die werden wir gleich in den Konfigurationseinstellungen einmal setzen. Man kann natürlich auch jedes andere VPN benutzen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch ein OpenVPN einrichten, aber mit WireGuard geht es sehr einfach. Deswegen haben wir das jetzt hier als Beispiel. Fangen wir an mit dem grundsätzlichen Vorgehen. Das, was wir als erstes mal machen müssen, ist WireGuard zu installieren. Das ist tatsächlich in den Kernel in der Regel schon drin, schon relativ lange. Auch beim Raspberry Pi ist die Kernel-Seite schon da. Was wir nur installieren müssen, sind die Tools. Beim Raspberry Pi OS sind das dann im WireGuard und WireGuard Tools. Und je nachdem, bei Debian Ubuntu WireGuard und bei Fedora Arch habe ich jetzt exemplarisch mal aufgeschrieben, WireGuard Tools. Ich habe diesen Aufbau getestet mit dem Raspberry Pi OS auf einem Raspberry Pi 4 und Arch Linux auf der anderen Seite. Also falls da gleich die Konfigurationsdateien vielleicht nicht für alle Systeme, vor allem in Richtung Debian oder die Red Hat Systeme, genau so funktioniert, muss man sich das gegebenenfalls in deren Dokumentation noch einmal anschauen. Schritt 1 ist also die Installation. Schritt 2, wir erstellen Schlüsselpaare. Schritt 3, erstellen der Konfigurationsdateien. Und das vierte ist dann starten. Also alles relativ easy. Gucken wir uns den ersten Schritt an nach dem Installieren. Installieren haben wir jetzt gemacht. Schlüsselpaare erstellen. Das machen wir auf beiden Seiten. Und diese Schlüssel sind gleich dafür da, dass die eben eine verschlüsselte Verbindung aufbauen können. Das heißt, das ist jetzt auch ein Auszug einfach aus der offiziellen Dokumentation von WireGuard, wie man sich diese Schlüssel erstellen soll. Wir erstellen also unter etc, also immer hier steht jetzt fast bei allen Sachen als erstes SU, das heißt, wir werden erstmal root und können danach eben unter etc WireGuard einen Ordner anlegen und da reingehen. Dann setzen wir die U-Mask vielleicht noch auf etwas, was dafür sorgt, dass nur wir diese Schlüssel danach lesen können als Root 077. Das heißt, nur der Nutzer darf die dann lesen, der Owner. Und danach werden diese Keys erstellt. Und dann gibt es einmal hier mit WG-Gen-Key wird einmal der Private Key erstellt und danach mit dem Kommando WG-Pub-Key, mit diesem kleinen HLs, wird eben der Private Key nochmal eingelesen und daraus ein Public Key generiert. Die beiden Dateien liegen dann da, also Private Key und Public Key, und die werden wir gleich auf den jeweils anderen Computer übertragen. Der Public Key wird übertragen, der Private Key bleibt auf dem, wo wir es erzeugt haben. Und die geben wir auch nicht weiter, weil man sonst eben irgendwelche Schlüssel weiter damit erzeugen kann. So, gucken wir uns einmal an die Konfigurationsdateien auf dem Server. So, das ist jetzt relativ viel Text, deswegen kommen da gleich so ein paar Annotationen zu. Das ist jetzt etc WireGuard OffsiteConf, habe ich das hier genannt, als Konfiguration für dieses Netzwerk. Und was da drin steht, als erstes gibt es da dieses Interface, diesen Interface-Bereich in der Konfigurationsdatei. Und das allererste ist, ich gebe mir selbst eine IP-Adresse, eine VPN-IP-Adresse. Die haben wir eben in dem Bild schon gesehen. Das ist jetzt die für den Server, also die eigene VPN-IP-Adresse, die auf 1 endet. Dann haben wir gerade diesen Private Key erzeugt aus der Datei. Da ist dann so ein Base64 kodierter String drin. Den können wir einfach da reinkopieren. Den habe ich da jetzt einfach nicht reinkopiert, weil ich meinen Private Key nicht publishen möchte. Dann müssen wir diesen Port einstellen, auf dem wir zuhören wollen. Das ist dann dieser interne VPN-Port aus dem Bild eben. Den hatten wir auf 1, 2, 3, 4, 5 gesetzt. So, und das sind erstmal die Daten für den Server selbst. Und jetzt kommen die Peers, also die, mit denen er reden will oder soll. Und da fügen wir dann den Public Key von unserem Client hinzu, den wir eben erzeugt haben, also genau von der anderen Seite. Und auch da gibt es dann jetzt einen Bereich, wo wir IPs zulassen können. Und da tragen wir die VPN-IP-Adresse des Clients ein. Das heißt, da ist jetzt hinten die 2 am Ende. Wer sich jetzt fragt, warum hier hinten eine 32 steht, das ist die Netzmaske und das bedeutet eben, dass es nur diese eine IP ist. Also /32 maskiert sozusagen alle anderen IPs aus, bis auf die eine. Das heißt, nur diese IP wird jetzt ins VPN geroutet, alle anderen werden in das normale Heimnetz geroutet. Und hier oben ist es so, das gesamte Netzwerk hat /24, das heißt, theoretisch könnten deutlich mehr Geräte in diesem VPN sein. Wir werden jetzt eben nur 2 drin haben. Okay, das ist einmal die vom Server. So, jetzt kommt die vom Client. Die sieht fast genauso aus. Also, ne, wir sind jetzt auf der Client-Seite, wieder etc WireGuard OffsiteConf. Und auch da vergeben wir wieder eine VPN-Adresse, diesmal die 2 auf dem Client. Okay, da fügen wir wieder den Private Key ein und den Public Key vom Server jeweils, genau umgekehrt, diesmal zu vorhin. Und auf dieser Seite erlauben wir dann eben die VPN-IP-Adresse des Servers. Und jetzt ist es nicht so, der soll ja nicht zuhören, deswegen hat er nicht so ein Listen da oben, sondern der hat hier unten bei Peer ein Endpoint. Und dieser Endpoint ist eben die externe Domain von diesem, von der Offsite-Seite. Das war eben dieses offsite.example.com und hat eben diesen öffentlichen VPN-Port. Also jetzt nicht dieses 1, 2, 3, 4, 5, sondern das 5, 6, 7, 8, 9. Denn das 5, 6, 7, 8, 9 wird ja von dem Offsite-Router weitergeleitet auf dieses interne 1, 2, 3, 4, 5. Genau, das ist die Client-Konfiguration. Und das war es auch schon. Damit können wir es starten. Und da gibt es so ein, ein kleines Startskript. Das ist auch schon in diesen WireGuard-Tools dabei in der Regel. Das heißt WG-Quick. Und mit WG-Quick kann man dann sagen, okay, starte mal zum Beispiel eben Offsite. Und WG-Quick, und dann gibt es eben, also starten ist ab. Down ist stoppen und Offsite ist dann jeweils der Name von der Konfigurationsdatei, die wir gerade angelegt haben. Mit WG-Show kann man sich danach anschauen, ob das alles funktioniert hat, ob der das wirklich angelegt hat und so weiter. Da sind noch ein paar Informationen, wie viele Daten da schon durchgeflossen sind. Damit kann man sich das einmal anschauen. Und direkt beim Booten, wenn ich jetzt sage, gut, der Raspberry Pi da in der Ferne hat irgendwie gestartet, vielleicht auch nach einem Stromausfall neu gestartet, soll dieses WireGuard-Netzwerk angehen, dann kann man das einmal, da gibt es einen fertigen SystemCTL-Service, der automatisch hier eben, wenn man sagt WG-Quick-Add und dann Offsite ist der Name der Konfigurationsdatei, .service, dann wird er automatisch enabled, dass er dieses Kommando wg-quick up offsite beim Starten einmal ausführt, nachdem er Netzwerk hat. Wichtig dabei ist so ein bisschen, wir haben ja eben eine Domain eingetragen in der Client-Konfiguration. Bei manchen Systemen ist es wohl so, dass systemctl, dieses enable, teilweise ist, bevor der DNS-Server da ist. Das heißt, er kann dann womöglich noch nicht diesen Namen auflösen. Da muss man sich dann einmal angucken, dass man das noch irgendwie ein bisschen verzögert. In der Regel wird das dann mehrfach neu probiert, bis es funktioniert, bis er den Namen auflösen kann. Das kann aber so eine, ich sag mal, eine Fehlerquelle sein. Gut, nach dieser Geschichte haben wir jetzt das VPN aufgebaut. Das heißt, wir haben jetzt diesen Tunnel von Client zu Server. Und jetzt kommt iSCSI. Wieder das Bild. Wir gehen jetzt davon aus, wir haben diesen VPN-Tunnel und wir wollen jetzt eben dieses blaue iSCSI machen. Das heißt, wir haben rechts die Festplatte und die soll links als virtuelle Platte irgendwie rübergeholt werden vom Server durch das VPN. Und iSCSI leitet eben diese Storage-Befehle durch das Netzwerk. Also man kennt das lokal, man hat irgendwie so eine SATA-Festplatte, da werden irgendwie Befehle an die SATA-Platte geleitet und prinzipiell leitet jetzt eben dieses iSCSI solche Befehle über das Netzwerk. Bei der Nomenklatur ist das so ein bisschen besonders, der Client heißt da Initiator und der Server heißt Target. Tatsächlich, wenn man da ein bisschen weiter reinguckt, das machen wir gleich auch noch, sieht man das noch genauer und eben diese Festplatte erscheint dann am Ende an meinem Client, als wäre sie angeschlossen. Also wirklich dann ja, DevSDC oder sowas. Die ist dann da wirklich einfach da. Das Ganze ist nämlich im Kernel mit eingebaut. Und schauen wir einmal auf die Nomenklatur noch ein bisschen genauer von iSCSI. Wir fangen mal von hinten nach vorne an. Ganz hinten haben wir das sogenannte Backstore. Das ist unsere tatsächliche Festplatte, unser Block-Device zum Beispiel. Das könnte aber auch was anderes sein, eine RAM-Disk oder irgendwas anderes. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man da einstellen kann. Aber wir nehmen jetzt mal an, das ist unsere Festplatte. Die Festplatte wird nochmal in eine sogenannte LUN, eine Logical Unit Number, zusammengefasst. Man könnte in iSCSI, das ist wie immer ein Ding gewesen, womit man alles machen können soll. Das heißt, man kann auch noch mehrere Platten in einer logischen Unit zusammenfassen und diese kann man dann exposen über ein sogenanntes Target, das iSCSI-Target. Da dranhängend sind so einmal die ACLs, das sind die Access Control Lists, also Zugangsberechtigungen. Soll ja vielleicht nicht jeder Node in diesem Netzwerk auf alles zugreifen können. Da gibt es dann so ein bisschen Zugangskontrolle und jedes dieser iSCSI Targets hat ein IQN. Die werden gleich in den Konfigurationsdateien noch interessant. Ist jetzt hier relativ klein, werden wir gleich nochmal sehen. Die haben irgendwie so einen komischen Namen, das ist so ein iSCSI Qualified Name, nennen die das. Das ist ein eindeutiger Name. Wenn man jetzt ganz viele von diesen iSCSI Nodes hat oder von diesen Targets, dann will man die vernünftig benennen. Und damit man auf die zugreifen kann, muss man noch ein Portal definieren, wo man dann reinkommen kann. Und auf der anderen Seite, auf der Client-Seite, die dann darauf zugreift, hat man eben den Initiator. Das ist zum Glück nur ein Block. Und der hat auch ein IQN. Hier habe ich jetzt auf IQN.irgendwas gesetzt und dann noch irgendeine Nummer dahinter. Die kann man theoretisch freisetzen. Beim Installieren wird es gleich automatisch vergeben. Das einmal zur Nomenklatur von iSCSI. Das kann noch mehr. Man kann noch diese Portal irgendwie als Gruppen gruppieren und weiß ich nicht was und kreuzweise und als Backup und also dass die quasi auch noch Fallback-Modes haben und sowas. Das gucken wir uns alles jetzt nicht an. Wir gucken uns jetzt nur eben dieses eine Setup mal an, das relativ simpel noch ist. Gucken wir uns als erstes den Client an. Wir fangen jetzt einmal mit dem Client an, dann kommt ganz viel Server und am Ende noch einmal Client. Gucken wir uns einmal Teil 1 vom Client an. Und zwar brauchen wir da das Paket OpeniSCSI. Das ist dieser sogenannte Initiator. Und der erstellt auch automatisch so eine Initiator IQN beim Erstellen oder beim Installieren. Die können wir uns angucken. Und eigentlich müssen wir da auf der Seite erstmal auch nicht viel mehr machen als systemctl enable und dann eben dieses iSCSI D, der Daemon, der dann im Hintergrund läuft. Und dann bekommen wir hier, wenn wir etc iSCSI initiator name.iSCSI, wenn wir uns das anschauen mit cut, sehen wir, da ist irgendein initiator name, jetzt in dem Falle IQN irgendwas 555. Okay, der ist automatisch erstellt, den brauchen wir später. Jetzt gucken wir uns den Teil auf dem Server an und das wird jetzt ein Ticken mehr, denn bei Raspberry Pi OS ist das Problem, iSCSI bzw. das Das nennt sich Linux.io, ein wundervoll generischer Name, kann nur iSCSI. Linux.io Kernel-Modul ist nicht standardmäßig drin. Heißt, wir müssen den Kernel neu bauen. Hurra! Okay, also einmal neu bauen, ist aber bei Raspberry Pi zum Glück sehr einfach. Es gibt eine offizielle Anleitung bei raspberrypi.com, womit man das einmal nachvollziehen kann. Man installiert sich so ein paar Sachen für das Bauen des Kernels, unter anderem Bison und Make. Klont sich das Git, wo der Linux-Kernel drin liegt, von GitHub runter, stellt ein paar Sachen ein, Kernel irgendwas, und macht dann Make BCM2711 devconfig. Und dann erzeugt er automatisch die Konfigurationsdateien und da können wir jetzt einmal reinkonfigurieren, dass er das Extra-Modul auch noch mit reinbauen soll. Und dazu führen wir aus Make MenuConfig. Und dann bekommt man eine schöne Oberfläche, wo man dann eben reinkonfigurieren kann, was im Kernel jetzt alles mitgebaut werden soll. Und da wollen wir zwei Sachen machen, oder wir können zwei Sachen machen. Die eine sollten wir auf jeden Fall machen, nämlich die erste. Wir wollen das Generic Target Core Mod aktivieren. Und das liegt unter Device Drivers und dort eben als Generic Target Core Mod TCM and Config FS Infrastructure. Das wollen wir aktivieren. Was man noch zusätzlich machen kann, muss man nicht. Man kann dem Kernel noch einen Namen geben. Also man kann sagen, häng da irgendwie so ein String an, zum Beispiel V7L mit iSCSI, damit man noch weiß, okay, das ist jetzt der Kernel, wo dieses Modul aktiv ist. Ich habe das mal hier gescreenshottet. So sieht es aus, wenn man dieses Make-Config macht und da navigiert man dann eben zu Device-Drivers, drückt Enter, dann kommt man da rein, navigiert zu diesem Generic-Target-Core-Mod, drückt einmal Leertaste, dann sieht man jetzt da vorne, ist jetzt hier so ein M erschienen und dieses M heißt eben, das wird jetzt als Modul da reingebaut und speichert das Ganze und beendet es. Und dann baut man den Kernel, das dauert ein paar Stunden, das heißt, man macht einmal den ersten Befehl da, make mit 6 Jobs und baut dann eben den Kernel. Auf dem Raspberry Pi dauert das sehr lange. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es wirklich gedauert hat, das ist, glaube ich, über eine Stunde hat es schon gedauert, der wird dann ganz gut warm. Und danach installieren wir den Kernel auf die Boot-Partition mit den Befehlen darunter und dann starten wir neu. Und wenn wir jetzt noch diesen extra Kernel-Namen gesetzt haben, können wir in uname-a sehen, dass der da steht, dass da dieses mit iSCSI oder sowas drin steht. Da können wir es quasi kontrollieren, ob das funktioniert hat. Damit haben wir jetzt den Kernel gebaut und die Voraussetzung geschaffen, dass wir iSCSI auf dem Raspberry Pi benutzen können. Und das können wir jetzt konfigurieren. Das heißt, wir installieren Target CLI. Das ist sozusagen so eine kleine eigene Shell, über die man das konfiguriert. Das ist alles schon etwas älter. Das heißt, damals hat man sich gedacht, ah, wir machen gleich so eine eigene Oberfläche mit Konfiguration und keine Ahnung. Deswegen sieht das ein bisschen aus, wie als würde man in einer Shell navigieren, aber es funktioniert ein bisschen anders. Und da in diesem Target CLI, da machen wir jetzt die Konfiguration für iSCSI, für die Serverseite. Und da machen wir jetzt genau die Sachen, die ich gerade eben schon als Bild dargestellt hatte. Die müssen wir jetzt alle einmal erstellen. Wir fangen an, ganz oben, Backstores Block. Da sieht aus wie in einer Shell. CD Backstore Block. Es ist aber keine Shell und es verhält sich auch ein bisschen anders. Und da drin machen wir dann Create Block 0 auf die entsprechende Festplatte. Ich habe jetzt bei mir nur eine dran gehängt, deswegen war das SDA. Und wenn wir das ausgeführt haben, dann haben wir schon mal das Backstore aktiv. Dann gehen wir einmal in dieses Backstore Block 0, was wir jetzt definiert haben, rein und setzen eine Block Size. In dem Fall habe ich jetzt die Block Size so gesetzt, wie auch die Festplatten Block Size ist, auf 4096. Müsste man sich vorher angucken. In der Regel ist das aber fast überall 4096. Das ist für die Performance nochmal ein bisschen hilfreich. Wenn das also nicht gut performt am Ende und es liegt nicht am Internet, am langsamen Upstream oder so, dann kann man sich da an den Werten nochmal ein bisschen, kann man da nochmal ein bisschen rumspielen. Gibt es auch nicht nur den, da gibt es theoretisch noch mehr. Dann machen wir CD iSCSI und erstellen da ein IQN, also ein iSCSI mit dem Namen, der hier irgendwie steht. Zum Beispiel eben da 2005.03.com.example.offsite, so hieß ja auch die Domain, muss nicht so heißen, ihr könnt die auch irgendwie benennen, ihr könnt auch gar nichts hinschreiben, dann macht er das automatisch und gibt ihm einen unleserlichen irgendwas Namen. Genau, dann haben wir ein iSCSI-Target und ein IQN dazu. Danach gehen wir in dieses Ding rein, also wir gehen dann in CD-iSCSI, dieser ganze komische Krempel, und dann gibt es hier automatisch eine Port Group, Portal Group, Target Portal Group 1 oder so, die hat er automatisch angelegt, und da drin gehen wir in Portals und machen nochmal Create, dann haben wir auch ein Portal, worüber wir dann auf das iSCSI Target zugreifen können. Das ist der erste Schritt. Jetzt kommt noch ein bisschen mehr Text, hat noch nicht gereicht. Wir gehen jetzt in dieser Target Portal Group einmal in den Loon-Bereich und erstellen da eine Loon für das Backstore Block, Block 0, was wir eben angelegt haben. Also genau diese Loon erstellen wir jetzt. Dann haben wir die auch. Dann weiß jetzt das Target, okay, ich habe eine Loon und die greift auf das Backstore zu. Okay. Und was jetzt noch fehlt, ist eine Access Control List, und das ist der ganze restliche Krempel. In dem Schritt 1, in dem nächsten Schritt hier, machen wir jetzt die ACLs. Da erstellen wir eine ACL für unsere Gegenseite. Wir sehen jetzt hier, da ist der andere IQN von unserem Client. Das, was wir uns eben merken sollten, das ist jetzt dieses IQN irgendwas 555. Da sagen wir quasi, der Client darf jetzt auf unser iSCSI-Target zugreifen. Und was wir noch machen, wir gehen dann da nochmal rein und setzen Authentication auf 1, das heißt, der muss sich auch noch authentifizieren. Und dann denken wir uns hier einen Nutzernamen und ein Passwort aus. Und dann kann nicht jeder Node auf diesen dieses iSCSI-Target zugreifen. Und dann haben wir auch eine ACL. Und damit haben wir eigentlich alles eingerichtet, was wir erstmal brauchen. Jetzt gehen wir wieder zurück auf den Client und richten das da ein. Das ist relativ einfach. Da stellen wir nur die Authentifizierungsmethode in der Konfigurationsdatei auf CHAP und Username und Passwort, so wie wir das eben in der letzten Konfiguration auf dem Server gesetzt haben, den Nutzernamen und das Passwort. Und danach können wir mit ein paar iSCSI ADM-Befehlen können wir das Ganze discovern. Also im ersten Schritt sagen wir, wir wollen uns mit dieser externen IP, also mit der VPN-IP-Adresse verbinden und der andere soll mal seine Targets zu uns schicken, was der so hat. Und wir setzen unseren Mode auf Discovery. Das ist der erste Schritt. Und danach können wir direkt sagen, er soll sich als Node, also das M steht immer für Modus, als Node mit diesem externen Offsite-Ding, das war dieser komische Name, der IQN, den wir eben vergeben haben, soll er sich verbinden. Das L steht für Login. Und sobald das passiert ist, kriegt unser Kernel mit, oh, da ist eine neue Festplatte, die ist zwar nur virtuell, aber ist mir egal, die sieht jetzt so aus, als wäre die bei mir. Und dann habe ich irgendwie unter dev, sdc meinetwegen, habe ich plötzlich diese Festplatte von extern liegen. Dann können wir das Backup machen, beziehungsweise wir müssen gleich noch ein bisschen die Festplatte mounten und so weiter, aber danach können wir theoretisch unser Backup machen und es am Ende wieder beenden. Das ist der letzte Schritt, da machen wir minus u für Unlock-in, keine Ahnung, Unmount, weiß es nicht, um uns wieder abzumelden. Das ist sozusagen eben das Starten und Beenden von iSCSI auf dem Client. Okay, wir haben also jetzt die Festplatte quasi bei uns lokal virtuell liegen. Jetzt können wir darauf eine Verschlüsselung aufsetzen. Die Verschlüsselung machen wir mit DMCrypt. Das heißt, und das ist jetzt der große Vorteil, die ganze Verschlüsselungsschose, die läuft komplett auf dem Client. Das heißt, der Server kriegt nie irgendwelche Schlüsseldaten mit, sondern das läuft alles lokal bei mir, auf meinem Prozessor, und nur die Daten, die verschlüsselten, werden dann übertragen auf dieses Remote. Nichts passiert auf der anderen Seite, der kriegt keinen Schlüssel und so weiter. Genau, also die Festplatte ist jetzt aktuell so zu sehen, als wäre sie bei uns. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt hier dev-sdc, beziehungsweise jede Festplatte kriegt dann in der Regel unter Linux auch noch eine UUID zugewiesen oder hat eine UUID. Das heißt, unter dev-disk-by-UUID liegt die meinetwegen jetzt unter abcdef12. Das ist jetzt eine kurze UUID. Warum ist das jetzt? Machen wir das jetzt so? Naja, kann ja sein, dass ich noch einen USB-Stick angeschlossen habe und beim nächsten Mal ist die Disk nicht SDC, sondern SDD oder irgendwas anderes. Deswegen macht es da Sinn, später in den Backup-Konfigurationsdateien immer mit der UUID zu arbeiten und nicht mit diesem SDC. Zum Aufsetzen der Verschlüsselung nehmen wir einfach Crypt-Setup. Das ist eben dieses Frontend da für DMCrypt und sagen LuxFormat für diese Festplatte. Dann muss man da einmal eingeben, ja, ich möchte das wirklich. Einmal Yes in Uppercase Lettern eingeben. Und danach können wir ein Passwort vergeben. Das müssen wir zweimal eintippen. Das sollte man nicht vergessen. Wenn man das vergessen hat, naja, dann kommt man gegebenenfalls nicht mehr an die Daten dran. wenn man es nicht doch wieder irgendwie rausfindet. Das sollte natürlich sicher sein. Passwortregeln, okay, kann man sich überlegen. Und danach können wir das Ganze öffnen mit LuxOpen. Öffnen wir die Disk, in dem Fall jetzt mit dem Namen Offsite Disk, habe ich gesagt. Und das Ganze liegt dann unter DevMapper Offsite Disk. Das heißt, da liegen dann die entschlüsselten Daten bzw. die entschlüsselte Festplatte als Block-Device. Und auf die wollen wir gleich formatieren. Hier unten das letzte Kommando ist noch, wie man das Ganze wieder schließt mit LuxClose. Aber das gucken wir uns gleich ganz am Ende einmal in so einem Gesamtskript an. Das Formatieren können wir jetzt mit einem beliebigen Dateisystem machen. Wir haben jetzt ja unter DevMapper Offsite Disk haben wir unsere entschlüsselte Partition und entschlüsselte Disk liegen. Und mit mkfs. Und dann irgendein Dateisystem kann man dann eben diese verschlüsselte Festplatte formatieren. Wir haben jetzt hier einfach btrfs verwendet. Warum, kommen wir gleich zu. Man kann natürlich auch ext4 nehmen oder irgendein anderes Dateisystem, was euch lieber ist. Und dann können wir jetzt hier, ich mache das immer unter MNT, dann einen Ordner erstellen, den habe ich jetzt Offsite genannt. Und nachdem wir dieses Dateisystem erstellt haben, können wir mit Mount DevMapper Offsite Disk eben an diese Stelle Mount Offsite mounten. Und da haben wir dann tatsächlich unsere entschlüsselte Festplatte, wo wir dann wirklich unser Backup hinmachen können in das Dateisystem, was wir dann nach dem Backup machen, irgendwie mit UMount wieder anmounten. Okay, bis hierhin kann man das nachmachen und dann kann man natürlich sagen, ich benutze jetzt irgendein Backup-Programm, was mir am liebsten ist. Das könnt ihr machen. Ein Vorschlag für ein Backup-Programm, und da möchte ich auch gar nicht so ins Detail gehen, ist AirSnapshot. Und ich gehe da jetzt nicht so ins Detail, weil direkt nach meinem Vortrag ist ein Vortrag über AirSnapshot. Da werdet ihr dann noch mehr zu lernen. Hier kurz ein Teaser sozusagen. Man kann in sogenannten Retention-Stufen festlegen, welche Backups er machen soll. Da gibt es dann eine Konfigurationsdatei. Ein Schema, was ich jetzt da nutze, ist, er macht einfach täglich ein Backup. Das heißt, jeden Tag rutscht quasi das Backup von Day 0 nach Day 1, das von Day 1 nach Day 2 und so weiter. Und jede Woche wird aus diesen Dailies eins gezogen, was ein Weekly ist. Das heißt, das wird dann Weekly weitergeschoben und dann gibt es ein Monthly, ein Quarterly und ein Yearly. Das heißt, wenn ich jetzt eine Datei gelöscht habe vor 4 Tagen, kann ich die aus Day 3 oder sowas wiederherstellen. Das funktioniert ganz gut. Aber dazu, wie gesagt, gehe ich von aus, gibt es ein paar mehr Informationen im nächsten Vortrag, wie man das Ganze konfiguriert. Eine Sache, die man da noch machen kann, man kann das Ganze mit BTRFS ein bisschen schneller machen. Theoretisch funktioniert dieses AirSnapshot so, wir starten das Skript, dann fängt er erstmal an zu löschen. Klingt jetzt irgendwie kontraintuitiv. Aber er löscht eben quasi das älteste von diesen Retention-Stufen. Wenn ich jetzt ein neues Daily mache, löscht er Daily 4 von vor 4 Tagen, was ich nicht mehr brauche. Gegebenenfalls löscht er, dann rotiert er alles einen nach hinten und dann kopiert er einmal alles rüber mit cp-al per Default. Das heißt, er kopiert Day 1 nach Day 0. Das ist eine Kopie mit Hardlinks. Das heißt, er erstellt die Dateien nicht wirklich neu, sondern sagt nur, ja, die Datei gab es ja schon mal, mach mal einen Link da drauf. Und im letzten Schritt macht er einmal rsync drüber und da werden dann die tatsächlich geänderten Dateien, die werden wirklich einmal übertragen. So funktioniert das grundsätzlich und das kann sehr lange dauern. Vor allem dieser Schritt cp-al, wenn das jetzt, keine Ahnung, 2 Millionen Dateien sind, dann dauert das eine Weile. Kann ja auch mal Stunden dauern. Deswegen kann man da sagen, wir benutzen einfach btrfs und machen hier mit btrfs subvolumes einmal beim Löschen ein btrfs delete und beim Kopieren ein BTRFS-Snapshot. Das heißt, wir kopieren nicht wirklich, sondern sagen dem Dateisystem, ja, an der Stelle mach einen neuen Snapshot. Und das geht sehr, sehr, sehr viel schneller, als wenn wir da eben mit CP kopieren. Wichtig ist, man sollte das RAID nicht über BTRFS laufen lassen. Das ist noch nicht stabil, zumindest nicht die 5er und 6er RAID-Varianten. Wie das funktioniert, würde ich jetzt hier nicht im Detail machen, sondern eben einfach, wenn ich später die Dateien zu dem ganzen Vortrag hochlade, werde ich einfach mal ein Skript, wo das als Beispiel drin ist, mit hochladen. Wenn wir jetzt das gesamte Skript einmal uns angucken wollen, So könnte das aussehen, wenn man jetzt wirklich so ein Backup dann ausführen will auf dem Client. Das heißt, wir fangen an, machen einmal wg-quick-up-offsite, das heißt das VPN aktivieren. Dann aktivieren wir diesen ganzen iSCSI-Kram. An der Stelle wird dann die Festplatte gefunden, deswegen ist hier so ein Steep 10 drin, dass wir dem Kernel einen Moment Zeit geben, die Festplatte zu erkennen, zu sehen, okay, da ist eine neue Platte und so weiter. Kann man cleverer machen. Ich habe jetzt hier einfach Steep 10 reingeschrieben, weil es kürzer ist. Dann öffnen wir den verschlüsselten Container mit LuxOpen, mounten das Ganze in unser Dateisystem, machen unseren Snapshot, unser Backup, kann man irgendwie anders machen, ist jetzt hier als Beispiel eben mit R-Snapshot. Dann machen wir Unmount, machen das Krypto-Device wieder zu, deaktivieren oder loggen uns wieder aus iSCSI aus und zu guter Letzt machen wir das VPN aus und dann haben wir quasi einmal ein Backup gefahren. Das könnte man im Hintergrund machen mit einem Cronjob, dass er das eben regelmäßig macht. Man kann jetzt, wenn man noch Bock hat, ein Gehäuse dafür bauen und zwar möglichst billig mit einem Werkzeugkoffer aus dem Baumarkt mit zuschneidbarem Schaumstoff-Inlay, das heißt, 20 Euro im Baumarkt oder sowas, hat den Vorteil, man kann es durch die auch relativ einfach mitnehmen, weil es einen Griff hat. Es ist vibrationsarm und portabel. Einziges Problem, es wird relativ warm da drin. Man muss ein bisschen gucken, ob die Festplatte da nicht zu warm wird. Und es sieht sehr fancy aus, wenn man mit der Bahn fährt und einen Koffer hat, wo Kabel rauskommen. Dann einmal noch kurz Verschiedenes. Kann auch sein, dass ihr keinen Bock habt auf Basteln. So, dieses mit dem Koffer ist ja vielleicht nicht jedermanns Sache. Man kann auch von Synology fertige NAS-Systeme kaufen. Die können auch iSCSI. Ich muss sagen, das habe ich nicht getestet. Also das Günstige kostet irgendwie 150 Euro. Man kann da irgendwie auch WireGuard drauf einrichten. Man kann da irgendwie Container laufen lassen. Das kann man sich mal anschauen. Das heißt, den Teil könnte man scheinbar auch einfach quasi so mit einem fertigen System machen. Da muss man sich nichts da mit einem Raspberry Pi Kernel kompilieren. Muss man nicht machen. Das ist eben eine Alternative. Wenn man jetzt noch ein bisschen Strom sparen möchte auf der anderen Seite, kann man eine schaltbare Steckdose nutzen zum An- und Abschalten. Wenn das entsprechende Gegenüber ein bisschen technikaffiner ist, hat er vielleicht ja schon einen Home Assistant, wo er einem darauf Zugriff gibt, um das an- und auszuschalten. Kann man machen, haben wir tatsächlich so gemacht. Spart dann ein bisschen Strom. Man kann natürlich die Festplatte, die da angeschlossen ist, auch automatisch irgendwie nach einer Zeit runterfahren. Geht auch. Gibt verschiedene Möglichkeiten da, dass das nicht eben durchlaufen muss. Und wichtiger Hinweis, sichert eure Lux-Header. Ganz am Anfang der Platte beim Verschlüsseln wird ein Lux-Header angelegt. Da liegen wichtige Metadaten drauf, um die Platte zu entschlüsseln. Wenn die weg sind, kann man sie nicht mehr entschlüsseln. Das heißt, man sollte sich damit einmal ein Backup von machen. Auf einen USB-Stick, den kann man mit in den Koffer legen, was weiß ich. Aber das macht auf jeden Fall Sinn, davon auch ein Backup zu haben. Also Backup ist wichtig. Wenn man Keyfiles statt Passwörter verwendet, kann man machen mit Lux. Muss man natürlich sich im Klaren darüber sein, wenn jetzt jemand meinen Rechner im angelockten Zustand hat, sich das Keyfile nimmt und die ganzen VPN-Daten kann er sich irgendwo anders hinsetzen und mein Backup runterladen. Das heißt, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Und was man noch machen kann, was ich jetzt hier aus Zeitgründen auch nicht drin habe, ist eine Firewall einrichten auf unserem Server, dass zum Beispiel dieses VPN, was da reinkommt, dass das nur auf den iSCSI-Port zum Beispiel zugreifen darf. Das kann man auch noch machen, bietet sich an. Vorletzte Folie, welche Alternativen gibt es? Das habe ich am Anfang gemacht, Festplatten manuell transportieren, Sneakernet, also im Sinne von das Turnschuhnetzwerk. Ich laufe die ganze Zeit hin und her, es ist keine zusätzliche Hardware erforderlich, ist schön, es ist kein Netzwerksetup nötig, aber es ist tierisch nervig, immer hin und her zu fahren mit einer Festplatte und Kopien zu machen, kann ich nicht empfehlen. Man kann natürlich auch sagen, ich miete mir einfach Storage in der Cloud, ist halt, hat super Internetanbindung, ist immer da. Je nach Festplattenkapazität ist es aber sehr teuer, also es ist tatsächlich, kostet viel Geld, das zu machen und man hat eben keinen physischen Zugriff darauf. Also wenn jetzt mein Dings kaputt ist, mein Haus ist abgebrannt, ich habe nicht mal einen Rechner oder irgendwas gerade richtig zur Verfügung und auch keinen SSH-Key, um auf meinen Storage da zu kommen, komme ich halt gegebenenfalls nicht dran, weil der lässt mich nicht in sein Rechenzentrum rein. Und dann gibt es natürlich noch fertige Backup-Lösungen, wie zum Beispiel Borg. Die können das alles, man braucht jetzt nicht iSCSI da machen, die können verschlüsseln, die haben diese Deduplizierung, da braucht man keinen R-Snapshot und so weiter. Was mir daran nicht gefällt persönlich ist, dass es ein eigenes Dateisystem mitbringt. Finde ich nicht so optimal, weil keine Ahnung, wie gut es implementiert ist. Entsprechend nach den Keep it simple, stupid Regeln ist es quasi etwas, was ich nicht unbedingt machen möchte. Gut, Fassen wir zusammen, was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, wie wir das Netzwerk einrichten, um auf die andere Seite reinzukommen, in das, also virtuell in das Haus, in das Offsite, wie man den Server erreichbar macht. Wir haben VPN aufgesetzt, um zwischen Client und Server zu kommunizieren, iSCSI eingerichtet, die Festplatte verschlüsselt, formatiert und gemountet und gesehen, wie man Backups erstellt. Damit bin ich fertig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt auf die Fragen.
Danke an Tim für diesen sehr interessanten Vortrag und seine Anekdote zu Kabeln aus Koffern. So, wir haben jetzt noch Zeit für Fragen. Und da war auch schon die erste Frage, bevor ich erklärt habe, wie man Fragen stellt.
Hi, danke für den schönen Vortrag. Frage, warum hast du dich für iSCSI entschieden und dir die Mühe mit dem Kernel-Modul gemacht? NFS hättest du doch auch getan.
Oh, NFS hätte man bestimmt auch machen können, aber ja, wäre eine Alternative, klar. Hätte man machen können. Ist richtig. Ich weiß nicht, ob es genauso performant ist. Das ist die Frage vielleicht.
Wie sieht denn das mit den Latenzen aus? Weil iSCSI ist ja auch so ein bisschen latenzanfällig und dann über das Internet und VPN gibt es dann auch Timeouts. Wie verhält sich das dann dort?
Also bei meinen Tests gab es keine größeren Probleme. Also ich habe es jetzt nicht wirklich gebenchmarkt, also wollte ich mal machen, hatte ich aber bisher nicht die Zeit zu, das mal wirklich zu machen. Ich hatte keine Probleme mit Timeouts tatsächlich. Muss man jetzt aber auch sagen, bei uns haben tatsächlich beide Seiten eine relativ gute Internetanbindung. Also ich glaube ab 300 Megabit pro Sekunde oder so und down 500, irgendwie sowas in dem Bereich. Deswegen war das jetzt alles relativ unproblematisch. Also Datenraten, ich glaube, die wir erreicht haben, waren ungefähr 200 Megabit pro Sekunde. Das war für meine Zwecke auf jeden Fall mehr als ausreichend.
Ich hätte nur kurz eine Anmerkung zu der Frage mit dem, warum nicht NFS, sondern iSCSI. NFS, außer es gibt einen Modus, den ich jetzt nicht kenne, hat den Nachteil, dass es kein Blockstorage ist. Wodurch natürlich das ganze Thema, ich verschlüssel das auf Client-Seite und sage, meine Familie weiß gar nicht, was drauf ist, dann wieder nicht möglich wäre.
Stimmt, ja. Gut.
Für den Tipp für den NFS gibt es G-Clone. Da kann man auch clientseitig verschlüsseln und die Daten dann verschlüsselt hochschieben. Also damit wäre NFS doch ganz nett.
Haben wir noch weitere Fragen?
Meine Frage wäre, wie gibt es eine Recovery-Variante, wenn jetzt während der Backup-Session sich die IP-Adresse an der Remote-Site ändert? Teil 1?
Ja, tatsächlich. Ja,
für IPv4? aus leider leidvoller Erfahrung, mein Provider wechselt nämlich jede Stunde den IPv6-Prefix.
Oh. Okay.
Ja, der hat die RIPE 690 nicht gelesen. Ja, lesen macht schlau. Und da hat man das Thema dann genauso, weil dann hat man zwar, sag ich mal, eine offiziell geroutete Adresse, aber eben halt nur eine Stunde lang. Und das reicht natürlich dann für so ein Backup wahrscheinlich nicht wirklich. Ja,
ja, das klingt also nicht so gut.
Ja, also da wäre natürlich so, als vielleicht für das nächste Jahr so ein Vortrag, dass man guckt, dass man halt dieses Thema irgendwie in den Griff bekommt. Ich hätte keine Idee dazu, aber vielleicht so mal als... Genau. Ja, das ist auf dem Land ein bisschen schwieriger.
Ja, gute Idee. Also weiß ich auch keine bessere Antwort drauf, als zu sagen, okay, man könnte jetzt das Backup natürlich in kleinere Stücke zerhacken irgendwie, künstlich, aber macht natürlich keinen Spaß.
No. Kurze Anmerkung noch zum Providerwechsel von meiner Seite. Es gibt nicht immer die Möglichkeit, den Provider zu wechseln. Zum Beispiel, wenn man bloß 16 KB der Telekom hat oder Gigabit bei einem Kabelanbieter.
Wie schaut es mit Multi-Target aus?
Habe ich mir nicht angeguckt, tatsächlich. Also kann man bestimmt machen, aber habe ich mir nicht angeschaut. Aktuell habe ich wirklich nur einen, also Multi-Target jetzt im Sinne von Multi-Target bei iSCSI. Nee, weiß ich nicht. Also Multi, man könnte ja einfach mehrere natürlich machen, irgendwie auf verschiedene Positionen verteilen. Aber wie das doch funktionieren würde, weiß ich tatsächlich nicht.
Und zwar wegen BDRFS würde ich auch noch eine Bemerkung machen. Bei ganz großen Volumen würde ich eher ZFS benutzen. Da habe ich in der Vergangenheit übelste Probleme gehabt mit BDRFS und vor allem beim Expire dann und so.
Das ist das beim Raspberry Pi denn jetzt drin?
Ja, beim Raspberry Pi, da brauchen wir nicht drüber reden. Nee. Ja. Ich rede jetzt von 100 Terabyte oberhalb.
Okay, ja, nee, dann kann man da das schon machen.
Explodiert das Ding, also.
Okay.
Haben wir noch weitere Fragen? Da sehe ich eine Hand.
Ja, wenn wir schon bei Tool versus Tool sind, einmal noch kurz NFS-Bashing, also NFS über Warnstrecken ist halt auch eklig. Wenn die Verbindung stockt, dann hängt der Kernel im Virtual File System, hat man hohes System Load, keine Performance mehr, also das ist auch nicht so golden.
Ja, das stimmt auch.
Wow, das wird ja eine richtige Tool-Debatte noch.
Zu dem IP-Wechsel gibt es eigentlich eine einfache Lösung mit WireGuard, weil die WireGuard-Verbindung oder der Tunnel bleibt ja über den IP-Wechsel stabil. Das heißt, wenn ich das schnell genug detektiere, ist es eigentlich kein Problem.
Bestehen noch weitere Fragen? Ich sehe keine Hände. Dann einen Applaus für Tim.